Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite, alle, die ihr hier seid oder auch im virtuellen Raum versammelt sind. Mein Name ist Jan Mattes und ich darf uns heute die Predigt leiten. Ihr seht bestenfalls schon die Folie eingeblendet, ich sehe sie noch nicht, aber wir wollen uns mit dem Buch seiner Gnade und Liebe auseinandersetzen, fand ich einen Vers, der mir gerade in besonderem Maße im Lied auffiel. Und ja, aus diesem Buch der Gnade und Liebe wollen wir uns mit der Auferstehungshoffnung nach Ostern auseinandersetzen. Ein recht bekannter Text und soll uns im Wesentlichen, sage ich mal, in zwei Richtungen leiten. Zum einen, wie kann es sein, dass Menschen, selbst wenn Jesus sie lieb hat und sie auch Jesus lieb haben, nach Ostern so ein Gesicht ziehen, wie wir auf dem Bildschirm sehen? Und die zweite Frage, wie kommen solche Gesichter wieder zum Lächeln? Wie kommen solche Menschen wieder auf die Beine? Da kannst du das nächste Bild auch mit einblenden. Ja, wie kommen sie wieder auf die Beine? Wie können sie wieder lachen? Wie schöpfen sie neue Hoffnung? In diese Richtung soll es gehen. Und ich will einfach kurz für die Predigt, unsere Zeit über Gottes Wort noch beten. Vater, wir danken dir für das Wort deiner Gnade und Liebe. Und ja, wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt den Sinn deiner Worte aufschließt, dass wir dir von Herzen begegnen und staunen können über dich, deine große Rettung. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich will euch gleich reinnehmen mit in den Text aus Lukas 24. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen, aber es sind auch alle Folien mit dem Text auch abgedruckt, beziehungsweise euch hoffentlich sichtbar. Und ich lese uns ab Vers 13. Wir lesen quer einfach durch diesen letzten Abschnitt im Lukas-Evangelium und ihr könnt es am Schirm mitverfolgen. Vers 13 heißt es: Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Die Jünger sind wie blind, obwohl sehend, sehen sie nicht. Und was Jesus als nächstes erstmal macht, ist, dass er ihnen hilft, dass sie sich sammeln können. Und er fragt sie erstmal, ich lese weiter ab Vers 17. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen sich dort abgespielt hat. Die Jünger, sie sind traurig, sie reagieren fast ein bisschen patzig und unhöflich. Du bist wohl der einzige Mensch, der nichts mitbekommen hat. Und Jesu Reaktion darauf ist aber erstmal, er bleibt sachlich, er lässt sich das Geschehene ordnen und er lässt sich auch die Emotionen erstmal beschreiben. Wir lesen ab Vers 19. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. aber ihn selbst sahen sie nicht. Die in den Augen der Jünger schlechte Nachricht hat sich sofort in ganz Jerusalem verbreitet. Die Nachricht vom toten Jesus machte die Jünger hoffnungs- und kraftlos. Statt Hoffnung herrscht depressive Traurigkeit. Hingegen die gute Nachricht vom auferstandenen Jesus hat zwar unter den Jüngern auch die Runde gemacht, aber sie führt zunächst zu Verwirrung, zu Orientierungslosigkeit und Unsicherheit. Was macht sie so unsicher? Wir lesen von zwei Verirrungen hier ab Vers 21. Heute ist schon der dritte Tag, sagen sie. Aber Israel ist nicht erlöst, oder? Die enttäuschte Hoffnung dahinter war, dass am dritten Tag das Reich Israel wiederhergestellt werden würde. Aber die römische Besatzungsmacht, sie war scheinbar immer noch da. Und zweiter Punkt, die Frauen am leeren Grab, angeblich ein Engel. Stimmt es wirklich, dass Jesus lebt? Die Männer kontrollieren nach. Was soll das alles bedeuten? Obwohl Jesus seine Kreuzigung und Auferstehung am dritten Tag mehrfach angekündigt hatte, waren die Jünger darauf fokussiert, dass sich ihre eigenen Hoffnungen erfüllen und nicht Gottes Worte. Ihre eigenen Hoffnungen sollten sich erfüllen und nicht Gottes Worte. Und in der Folge lassen sie sich mitreißen von ihren enttäuschten Emotionen und Gedanken, anstatt der Auferstehungshoffnung auf den Grund zu gehen. Sie gehen weg von Jerusalem. Ostern ist durch. Der Alltag geht weiter. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, ob es uns vielleicht manchmal auch so geht. Ostern ist durch. Und der Alltag geht weiter. Wir schauen auf unsere eigenen Hoffnungen und bleiben enttäuscht zurück, wenn die sich nicht erfüllen. Enttäuschung, wenn sich nicht alles wieder so normal entwickelt wie vor der Pandemie. Enttäuschung, wenn ja dieses Wort Hauptsache gesund bleiben sich nicht erfüllt. Enttäuschung, wenn erhoffte Liebe ausbleibt. Und wir könnten einiges noch anhängen. Unsere Reaktion darauf ist je vielleicht nach Persönlichkeit unterschiedlich emotional. Der eine wird ärgerlich und frustriert, der andere vergreift sich im Ton oder wird kontrollierend. Vielleicht knallt nicht gleich die Tür, aber das Herz, das versteckt sich, es wird traurig, es zieht sich zurück, frierend. Und am Ende erkennen wir vielleicht sogar noch, wie gotteslästerlich wir uns in all dem verhalten haben, wie sehr es uns an Liebe mangelt und wir fürchten uns am Ende statt vor Gott, vor uns selbst. Wie schnell glauben wir in Trübsal den schlechten Stimmen um uns herum und versinken in traurigen Gedanken. Alles umsonst. Es bringt ja doch nichts, wenn ich hier was sage, auf nichts und niemanden ist Verlass. Lieber nicht zu viel erwarten. Ja, dann kann ich zumindest doch nicht enttäuscht werden, oder? Und wie langsam glauben wir der guten Stimme Gottes, eines Gottes, der uns liebt, der in Christus sogar für uns gestorben ist, der uns sagt, deine Situation dient dir zum Guten. Wenn du Gott liebst und ihm vertraust, ein Gott, der Hirte ist für Schwache, Kranke, Notleidende, der für meine, für deine Schuld bezahlt hat und hilft, dass wir gottgemäß glauben und leben können, der sogar die Kraft des Heiligen Geistes gibt, um zu überwinden. Wir haben also eindeutig irgendwo ein Problem, ne? Wir neigen alle dazu, von Gott unabhängige eigene Hoffnungen aufzubauen. Das führt zwangsweise zu Enttäuschungen und in dieser Enttäuschung reagieren wir emotional. Wir hören sehr schnell auf schlechte Stimmen um uns herum und sind sehr langsam auf Gottes gutes Reden zu hören. Was machen wir mit so einem Problem? Lesen wir weiter ab Vers 25, wie Jesus damit umgeht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch so schwer? Man kann auch sagen, warum seid ihr so langsam in Herzens an dieser Stelle? Warum seid ihr so langsam in Herzens an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten: Bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Was kritisiert Jesus hier zunächst? Kritisiert er eine falsche, enttäuschte Hoffnung? Kritisiert er übertriebene Emotionen der verwirrten Trauernden? Oder kritisiert er eine schlechte Theologie oder ein schlechtes Schriftverständnis? Nein, er kritisiert erstmal, dass sie nur an Teile von Gottes Wort glauben. Er kritisiert, dass sie nicht glauben, dass der Messias für ihre eigene Schuld und die Schuld der ganzen Welt leiden und sterben musste. Und Jesus kritisiert, dass sie gerade die Herrlichkeit Gottes verpassen, weil sie nicht an die Auferstehung glauben. Und ohne Auferstehungsglaube keine Auferstehungshoffnung, sondern es überwiegt enttäuschte Hoffnung. Und ich frage mich, könnte es sein, dass wir ähnliche Probleme manchmal haben, dass hinter mancher enttäuschter Hoffnung von dir, von mir, ein langsames und nur teilweise glaubendes Herz steckt? Ich habe jedenfalls in letzter Zeit da häufiger so drüber nachdenken müssen und dann seufzend zustimmen müssen: Ja, das entspricht wohl meinem Herzen, auch wenn es mir nicht gefällt. So ist mein Herz. Aber was mache ich mit so einem Herzen? Was mache ich mit einem Herzen, das in Teilen ungläubig ist? Soll ich mich vergraben, mich verurteilen? Soll ich anfangen zu zweifeln? Liebt Jesus mich eigentlich so, wie ich bin, wirklich? Hat sich Gott irgendwas, ja, hat er irgendwas verpasst bei meiner Bekehrung? Lief da irgendwas falsch? Ich denke, auf so einem Weg, wenn ich solche Fragen stelle, suche ich oft mehr Selbstmitleid oder Härte mir selbst gegenüber, als dass ich mich nach der lebendigen Glaubenshoffnung meines guten Gottes ausstrecke. Gut, aber wie wächst dann Glauben und Hoffnung? Wie wächst Glaube und Hoffnung? Schauen wir auf Jesus. Was macht er? Er deckt die Wahrheit über uns auf, zeigt auf unsere Sünde, auf unseren mangelnden Glauben. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünde. Er steht auf aus den Toten, um gefallene Sünder in Gottes Reich einzuladen. Und obendrein gibt er Hilfestellung, dass seine Jünger das alles glauben können. Jesus zwingt den Glauben da nicht auf, so wie er sich den Jüngern beim Abendessen nicht aufzwingt. Was er aber macht, ist, dass er den Weg zu einer tragfähigen Glaubenshoffnung zeigt. Jesus sagt: Euer Problem ist euer Mangel an Glauben. Ihr glaubt nicht, also fangt an zu glauben. Ich bin der Weg zur Hoffnung. Das ist die Botschaft. Und je unmöglicher uns eine eigene persönliche Glaubenshoffnung aus eigener Kraft erscheint, umso besser, würde ich sagen. Denn dann braucht es eine Hoffnung, die nicht abhängig mehr ist von uns, sondern vom Glauben an Christus. Das ist vielleicht nichts Neues, aber leben wir in Enttäuschungen, leben wir in enttäuschter Hoffnung, in diesem Vertrauen. Was es für Auswirkungen hat, wenn wir auf dem Weg Hilfestellung von Jesus annehmen, davon lesen wir exemplarisch ab Vers 31 miteinander. Da heißt es nämlich: Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, Als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie da zueinander, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen schon entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Das ist eine Wendung, oder? 180 Grad, Augen, die nicht sehen, sehen und erkennen Jesus. Kalte Herzen brennen vor Freude über dem Wort Gottes. Kraftlosigkeit wird überwunden, dass sie sogar unverzüglich noch am gleichen Abend den Rückweg antreten. Denn sie wollen frohe Nachricht zu den Geschwistern bringen, dass Jesus lebt. Sie haben neue Hoffnung und sie teilen diese Hoffnung mit den anderen, weil Herz und Verstand Ja sagen zu den hoffnungsvollen Zusagen Gottes und diese alle anderen Enttäuschungen überwiegen. Und man könnte meinen, das wäre ein fröhlicher Abschluss für das Lukas-Evangelium, doch Lukas erzählt noch eine weitere Begebenheit. Sie nimmt in vielen Punkten einen sehr ähnlichen Verlauf, aber sie ergänzt noch eine Hoffnung, auf welche die Jünger nach der Auferstehung ihr Vertrauen setzen sollen. Und das will ich mit euch ab Vers 36 lesen. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken? Sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße. Ich bin es ja. Berührt mich doch und überzeugt euch selbst, denn ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr es aber an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen die Hände hin und zeigte ihnen die Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz, Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Wir sehen ganz bekannte Aspekte, oder? Obwohl die Jünger Jesu diesmal gleich und direkt sehen können, hindert sie erstmal ihre Angst an richtiger, echter Freude. Und in Vers 38 stellt Jesus wieder die Frage nach dem Warum und zielt damit auf die Jünger, die nur sehr langsam glauben und Vertrauen fassen. Vers 41. Und wieder weist Jesus den Weg zum Glauben. Hier ganz praktisch erstmal über den ersten Schrecken hinweg. Alle dürfen Jesus mal kneifen. Und dann durch die Öffnung der Augen für Gottes Wort und für den Messias, Jesus, 45. Aber eine Sache ist noch offen geblieben. Bisher hat Jesus seinen Tod und seine Auferstehung erklärt. Er hat den Jüngern vermittelt, dass enttäuschte Herzen durch Glauben Hoffnung auf Rettung in ihm finden. Jesus hat auch Hilfestellung dafür gegeben, damit langsame Herzen alle Zusagen Gottes glauben können. Aber die gute Nachricht für uns ist, diese Glaubenshoffnung ist nicht nur für die ersten Jünger, sondern für alle Menschen und für alle Völker gedacht. Für Menschen mit ungläubigem Herzen, die weder Jesus noch Gottes Wort irgendwie verstehen. Für Menschen mit enttäuschten Hoffnungen und traurigem Herzen, die eine Auferstehungshoffnung nicht Glauben schenken können, obwohl Jesus schon alles für sie getan hat. Was brauchen sie? Wir lesen ab Vers 46. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben am dritten Tag, danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Was die ganze Menschheit braucht, das sind Zeugen für die Auferstehungshoffnung. Die Jünger der ersten Stunde, die hatten Jesus persönlich als Zeugen und Jesus bleibt in allem der erste Zeuge von dieser Hoffnung. Aber nun werden die Jünger Jesu zu Zeugen gemacht. Zeugen, die selbst schon in diesem Glauben leben. Zeugen, die lebendige Hoffnung bringen. Zeugen, die geduldig Hilfestellung leisten. Hilfestellung, wenn noch nicht Christen hoffnungslos dastehen und keine Orientierung im Leben finden. Hilfestellung, wenn Jünger, die Jesus schon länger nachfolgen, sich in Enttäuschung wiederfinden und es schwer fällt, sich auf die Hoffnung in Christus zu besinnen. Zeugen, die im Namen Jesu auftreten, ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, Vers 49. Zeugen, die auf Gottes Kraft vertrauen und nicht auf menschliche Kraft. Kannst du, kann ich solche Zeugen gebrauchen? Auf jeden Fall. Und dann herzlich willkommen unter dem Schutzschirm der Gemeinde Gottes. Hier sollen du und ich genau dieses Glaubenszeugnis finden und lernen, selbst solche Zeugen zu sein. Hier sollen störrische Esel ermutigt werden, hoffnungsvoll zu glauben. Hier sollen Kraftlose lernen, aus Gottes Kraft zu leben. Hier sollen vom Leben Enttäuschte dem lebendigen Jesus begegnen. Hier soll der eine dem anderen in seiner Schwäche helfen, auf Jesus zu vertrauen. Hier sollen Sünder Schuld bekennen können und aus Gnade leben. Hier sollen Zeugen ausgerüstet werden zum Zeugnis für die ganze Welt. Hier soll Gott in seiner Göttlichkeit freudig erkannt und angebetet werden. Und das ist, wovon wir in den letzten Versen zusammen lesen können. Ab Vers 50 heißt es: Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus, bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er vor ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Und die Jünger, sie warfen sich nieder vor ihm und kehrten dann anschließend mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Mit großer Freude kehrten sie nach Jerusalem zurück. Und von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Wow, das möchte ich auch. Mein Gott der Hoffnung. Mein Gott macht, dass ich wieder jubeln kann in aller Enttäuschung. Was machen also unsere Emmaus-Jünger vom Anfang? Wie kommen sie wieder auf die Beine? Wie werden solche Lippen zu solchen Lippen? Wie kommen die wieder auf den Sprung? Vielleicht lassen wir uns von Zeit zu Zeit wirklich die Frage stellen, warum seid ihr so langsam zu glauben? Aber damit wir anfangen zu glauben, dass unsere enttäuschte Hoffnung eine göttliche Chance bietet, nämlich im Glauben zu wachsen und tragfähige Hoffnung zu entwickeln. Und dazu nehmen wir als Gläubige doch Hilfestellung in Anspruch, oder? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Jesu Vorbild, durch Gottes Wort, durch Zeugen der Auferstehung in der Gemeinde Gottes. Und auf diesem Weg bekommen wir Anteil an der Hoffnung der Auferstehung und dürfen selber darin wachsen, Zeugen der Auferstehungshoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes zu sein. Und wer an Gottes Worte glaubt, der wird doch niemals enttäuscht werden darin, oder? Ich schließe mit den Worten aus Hebräer Kapitel 11. Was also ist denn der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überzeugtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, heißt es dann weiter, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Amen.